komme ich zu meiner Predigt. Ich segne mich einfach mal selber kurz hier. Und genau. Ich möchte gerne einsteigen mit einem heiteren Schwank aus meiner Studienzeit. Ich kann mich dann erinnern, 2001, da habe ich eine Kommilitonin kennengelernt, die war, ja, sag ich mal, noch sehr frisch so mit Jesus unterwegs, war alles noch ein bisschen neu und so. Und sie hatte in dem Sinne auch keine Gemeinde und auch, wie soll ich sagen, keine Gottesdiensterfahrung, wenn ihr wisst, was ich meine. Also sie war irgendwie schon ein paar Mal auf einer Hochzeit oder auf einer Beerdigung und hat da so in dem Rahmen auch landeskirchlichen Gottesdienst kennengelernt, aber dass sie jetzt wirklich so in der Gemeinde gewesen wäre, Gottesdienst gekannt hätte, konnte man jetzt so nicht sagen. Und dann hatte ich so die Idee, komm, ich nehme sie einfach mal mit ins Kraftwerk. Wie gesagt, das war 2001, da war das Kraftwerk noch ein bisschen wilder unterwegs, als es heute der Fall ist. Heute ist ja das Kraftwerk richtig brav geworden im Vergleich zu damals. Und ich war überzeugt, hey, das wird für die bestimmt eine tolle Erfahrung sein. Die war 20 damals und ich habe gedacht so, die wird das bestimmt begeistern. Die wird sagen, Mensch, so kann Gottesdienst auch sein. Und also das wird bestimmt ganz toll. Und als der Gottesdienst vorbei war, habe ich gefragt, so, und wie war's? Man muss dann feststellen, die war fast so ein bisschen empört. So, also das geht ja gar nicht. Also dass da während der Predigt im Hintergrund Techno läuft und so eine Industriehalle und so. Und ihr Fazit war dann am Ende, also das ist doch kein Gottesdienst. Und, und da war ich schon so ein bisschen so enttäuscht, weil ich so gedacht habe, Mensch, ich finde eigentlich den Gottesdienst toll. Und die fand das jetzt irgendwie so schwierig, konnte damit gar nichts anfangen. Und vielleicht kennst du auch solche Situationen, wenn du von irgendwas so richtig begeistert bist und du gehst zu einem Freund und erzählst dem das, nimmst den vielleicht irgendwohin mit und der reagiert dann da eher so ein bisschen sparsam drauf. Oder du warst schon mal in der umgekehrten Situation, jemand hat dich irgendwo ganz begeistert irgendwo hingeschleppt und du saßt dann da drin und hast so gedacht, so richtig viel kann ich jetzt damit nicht anfangen. Und ich möchte heute predigen über dieses Thema Skepsis, wenn es um Glaubensfragen geht. Und Grundlage dafür ist eine Geschichte aus dem Neuen Testament, wo jemand eine ganz ähnliche Geschichte erlebt hat. Also ja, war total begeistert, ist zu seinem Freund gerannt, hat ihm das erzählt. Und der Freund hat sehr skeptisch reagiert darauf. Und das ist die Geschichte von Philippus und Nathanael. Die steht am Anfang des Johannesevangeliums. Das war so diese Phase im Dienst von Jesus, als er gerade angefangen hat, so seine 12 Jünger zu berufen. Und in diese Zeit fällt auch die Geschichte von Philippus und Nathanael. Oh, es ist Wasser in Fülle. Genau. Alles gut. Genau, also das steht im Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 43 bis 50. Und ich lese die uns einfach mal vor. Da steht, als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Also die Nachbarschaft eigentlich, wo das stattgefunden hat. Und ja, man merkt hier so diese Begeisterung von Philippus, hey, unser Volk wartet seit Jahrhunderten auf diesen Messias und wer hätte das gedacht, irgendwie zwei Dörfer weiter haben wir ihn gefunden. Ist das nicht Wahnsinn? Und wie reagiert Nathanael? Aus Nazareth, entgegnete Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, woher kennst du mich? Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, also als du unter dem Feigenbaum warst. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Jesus entgegnete, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du. Aber du wirst noch viel Größeres sehen. Soweit mal die Geschichte. Wir erfahren im Neuen Testament eigentlich ziemlich wenig über Nathanael. Wir können vermuten, dass er einer von den 12 Jüngern war. Er wird in den anderen Evangelien wahrscheinlich als Bartholomäus bezeichnet. Und da muss man jetzt dazu wissen, dass Bartholomäus im Hebräischen kein Eigenname ist, sondern das ist eigentlich ein Familienname. Also Bartholomäus bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie Sohn von Talmai. Also die hebräische Vorsilbe Bar bedeutet Sohn. Und auf Hebräisch heißt er Bartalmai. Und wenn er einen Bruder hatte, dann heißt er auch Bartalmai. Also insofern hat er mit Sicherheit nochmal einen Eigennamen gehabt. Und in dem Sinne ist es kein Widerspruch, dass der Nathanael im Johannesevangelium der Bartholomäus aus den anderen Evangelien ist. Und also man kann begründet vermuten, er war einer der 12 Jünger und hat hier diese Situation erlebt, als Jesus ihn berufen hat. Dann waren Nathanael und Philippus wahrscheinlich Freunde. Wir lesen hier in der Übersetzung, Philippus sah Nathanael und dann hat er ihm das alles erzählt. Und das klingt so ein bisschen wie eine Zufallsbegegnung. So Philippus war da unterwegs und da sitzt halt einer, das war der Nathanael. Und dann ist er zum Erstbesten hingerannt und hat es dem erzählt. Aber im Urtext steht eigentlich, wenn man das wörtlich übersetzt, Philippus suchte und fand Nathanael. Der hat sich auf den Weg gemacht, um gerade diesen Mann zu finden und es gerade dem zu erzählen. Das muss ich dem Nathanael erzählen, was ich da erlebt habe. Also, sie waren wahrscheinlich Freunde oder in irgendeiner Form eng verbunden. Und wir können vermuten, dass Nathanael schon vor seiner Begegnung mit Jesus wirklich ein frommer Mann war. Ein Mann auch auf der Suche nach Gott, der gehofft hat, dass der Messias kommt. Weil so wie Philippus ihm das erzählt, was er da erlebt hat, macht es für mich keinen Sinn, dass Nathanael jemand war, den das eigentlich gar nicht weiter beschäftigt oder interessiert hat. Also wenn du irgendwas erlebst, was du richtig toll findest, gehst du zu irgendjemand hin und erzählst das dem, bei dem du davon ausgehst, der freut sich mit dir und kann da irgendwie andocken, oder rennst du zu irgendjemand hin, bei dem du davon ausgehen kannst, das interessiert den eigentlich gar nicht, was ich da erzähle. Und deswegen gehe ich einfach mal stark davon aus, Nathanael war ein frommer Jude, Jesus sagt es ja dann auch später, und hatte wirklich diese Hoffnung, dass der Messias kommt. Also er war kein Atheist, kein Spötter, der sich irgendwie über alles lustig gemacht hat, was mit Glauben zu tun hat, auch wenn er erstmal ziemlich spöttisch auf diese Geschichte von Jesus reagiert. Und Philippus war vermutlich sein Freund, kein Fremder, nicht irgendjemand, der ihm das erzählt. Und dieser Philippus kommt jetzt und sagt, wir haben diesen Messias gefunden, es ist Jesus von Nazareth. Und Nathanael sagt, was soll denn aus Nazareth Gutes kommen? Und da stellt sich mir schon die Frage, warum reagiert Nathanael so skeptisch an der Stelle? Auch hier ist es wiederum so, dass wir da im Neuen Testament eigentlich nichts Konkretes erfahren, aber es gibt so ein paar Dinge, die kann man doch sehr begründet vermuten. Ein erster möglicher Grund ist, dass es auf den ersten Blick eigentlich ein Widerspruch ist zu den Prophezeiungen im Alten Testament, dass Jesus von Nazareth der Messias sein soll. Weil dort nämlich vorhergesagt ist, dass der Messias ein Nachkomme Davids ist und dass er in Bethlehem geboren wird. Das ist sozusagen die Stadt, auch aus der David gekommen ist. Und jetzt wissen wir natürlich heute, dass Jesus in Nazareth, in Bethlehem geboren worden ist, steht ja in der Bibel. Aber für die Leute damals war das sehr naheliegend zu sagen, naja, also wenn jemand schon von Nazareth heißt, dann ist er sicher auch dort geboren. Die Leute sind ja nicht typischerweise sonst wie viel durchs Land gezogen. Nazareth, es ist in Galiläa, nicht in Judäa. Und für viele Leute damals war das schon mal echt ein K.O.-Kriterium, zu glauben, dass Jesus der Messias sein kann. In Johannes 7 wird mal eine Situation beschrieben, als sich eine große Menschenmenge darüber gestritten hat, wer denn Jesus wirklich ist. Und dort lesen wir, einige sagten, er ist der Messias. Wieder andere wandten dagegen ein, das kann nicht sein. Oder kommt der Messias etwa aus Galiläa? In der Schrift steht, dass der Messias aus dem königlichen Geschlecht David geboren wird, und zwar in Bethlehem, dem Dorf, in dem David geboren wurde. Forsche doch in der Schrift nach, dann wirst du es selber sehen. Aus Galiläa kommt kein Prophet. Also die Vorstellung, dass Jesus von Nazareth der Messias sein könnte, war vom Verständnis der Leute damals her auf den ersten Blick ja, eigentlich sozusagen unbiblisch. Und es kann ich mir gut vorstellen, dass es ein Grund war, dass Nathanael sagt, also aus Nazareth, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Ein zweiter möglicher Grund kommt da noch oben drauf. Nazareth war zur Zeit von Jesus ein völlig unbedeutendes Dorf. Da haben so vielleicht 100, 200 Leute gelebt, sagen so die archäologischen Ausgrabungen. Und Nazareth wird als Dorf an keiner einzigen Stelle des Alten Testaments erwähnt. Es gibt auch so vor dem Neuen Testament keine andere Quelle, wo Nazareth jemals irgendwie erwähnt wird. Also das heißt im Klartext einfach, bis dahin ist da noch nie irgendwas los gewesen. Und so diese Vorstellung, dass der Messias, dieses Highlight der gesamten Menschheitsgeschichte, seit 30 Jahren völlig unbemerkt in einem Kuhdorf 5 Kilometer weiter wohnt, war dann doch irgendwie eine ganz schöne Herausforderung, das zu glauben. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Da ist noch nie irgendwas Gutes oder Besonderes hergekommen. Und schließlich gibt es noch einen dritten Grund, den ich auch für sehr denkbar halte. Zur Zeit von Jesus sind immer wieder Menschen aufgetreten, die irgendwie Anhänger um sich geschart haben, die von sich in Anspruch genommen haben, dass sie Propheten sind, dass sie Anführer sind, dass sie das Volk befreien werden vom Joch der Römer, dass sie sogar in Anspruch genommen haben, der Messias zu sein. Da war Jesus wirklich nicht der Erste, der in dem Sinne unterwegs war. Wir lesen da auch eine Geschichte im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte in dem Fall. Da unterhalten sich die Mitglieder des Hohen Rates, das ist so salopp gesagt das höchste Gremium der Juden zur damaligen Zeit, wie sie denn mit den Jüngern von Jesus umgehen sollen. Und da gibt es einen im Hohen Rat, der dann aufsteht und Folgendes sagt. Es ist schon einige Zeit her, da machte Theudas einen Aufstand. Er behauptete, etwas Besonderes zu sein. Und tatsächlich schlossen sich ihm etwa 400 Männer an. Doch Theudas wurde getötet. Und alle seine Anhänger liefen auseinander, sodass sich die ganze Bewegung in nichts auflöste. Danach, zur Zeit der Volkszählung, trat der Galiläer Judas auf. Er scharte eine Menge Leute um sich und zettelte einen Aufstand an. Doch auch er kam um und alle seine Anhänger zerstreuten sich. Und wir wissen heute, das sind einfach zwei Beispiele von einigen anderen, die man da auch nennen könnte. Und ich halte es für sehr gut denkbar, dass Nathanael in dem Moment, als Philippus zu ihm kam und ihm das erzählt hat, gedacht hat, ey, sorry, also das kennen wir doch alles und wir wissen doch auch ganz genau, wie das am Ende ausgeht. Wie gesagt, das sind schon auch irgendwo Spekulationen, aber ich finde es deswegen so spannend, darüber nachzudenken, weil ich denke, so diese möglichen Gründe sind ja eigentlich erstmal gute Gründe, nachvollziehbare Gründe. Und so Situationen, in denen wir selber auch mit Skepsis zu tun haben, gerade auch in Glaubensfragen, sind oft eigentlich genau diese Gründe. Ja, wenn irgendwas unvereinbar ist damit, wie wir die Bibel verstehen, wenn irgendwas völlig im Widerspruch steht zu allen Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, wenn irgendwas einfach keinen Sinn macht, so bei aller Bereitschaft, Dinge im Glauben auch mal anzunehmen, dann ist es irgendwo auch normal und gesund, skeptisch zu sein. Und das kennen wir alle aus unserem eigenen Leben. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch an Wort und Geist erinnern kann. Das war so in der Kurzversion eine christliche Sekte, die so vor ungefähr 10 Jahren mal ziemlich viel Flurschaden angerichtet hat unter vielen Gemeinden in ganz Deutschland eigentlich, kann man sagen. Und am Anfang, als es so losging mit Wort und Geist, da gab es ganz viele Leute, die total begeistert waren. Da gab es auch eine ganze Reihe von wirklich gestandenen Leitern, die gesagt haben, hey, das ist eine ganz tolle Sache, lasst uns hinfahren, lasst uns da davon lernen, was die alles machen. Und mein Schwiegervater war einer von denen, die sehr früh da schon irgendwas wahrgenommen haben, irgendwas gespürt haben, wo sie so gedacht haben, nee, also Moment mal, irgendwas ist da, was mich skeptisch macht. Und ich denke, wir sollten uns da fernhalten. Und mein Schwiegervater leitet ja selber auch eine Gemeinde. Und da gab es damals echt viel Unverständnis, warum er da so skeptisch ist, warum er sich da nicht auch einfach öffnen kann für die ganz tollen Sachen, die da passieren. Und jetzt im Rückblick muss man wirklich sagen, hey, Gott sei Dank, dass er da so sensibel war, dass er so skeptisch war. Und ich denke, er hat da seine Gemeinde echt auch vor Schaden bewahrt, weil er wirklich ganz, ganz früh schon gesagt hat, Vorsicht, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Also was ich damit einfach sagen will, ist, Skepsis ist nicht per se irgendwas Schlechtes. Wir neigen manchmal dazu, so in christlichen Kreisen Skepsis gleichzusetzen, irgendwie mit Unglauben oder Kleinglauben, und das geht dann alles nicht und ist irgendwie nicht vorbildlich und fromm und was weiß ich was. Aber es gibt viele Situationen, in denen es sehr gut und wichtig und gesund ist, skeptisch zu sein. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass Skepsis uns auch echt irgendwie abhalten kann, von einer Art zu glauben, in der wir uns wirklich auch mal auf was Neues einlassen, wo wir uns auch mal auf den Weg machen, die Komfortzone zu verlassen. Und damit kann diese Skepsis auch echt zum Hindernis werden, dass wir eigentlich geistlich wachsen, dass wir Erfahrungen mit Jesus machen, die Jesus uns eigentlich schenken möchte. Das ist ja genau das, was wir bei Nathanael auch erleben. Ja, er wird hier eingeladen, hey, komm zu Jesus, lern den kennen. Und seine erste skeptische Reaktion ist, dass er sagt, oh, nee, danke. Und wer weiß, wenn der Philippus nicht dran geblieben wäre, sondern gesagt hätte, na gut, dann halt nicht, wie die ganze Geschichte weitergegangen wäre. Also Skepsis kann wirklich zum Hindernis werden, dass wir Erfahrungen mit Jesus machen, die gut sind, die wichtig sind, die uns helfen zu wachsen. Und manchmal kann man das auch wirklich erst im Nachhinein so richtig entscheiden, ob Skepsis in einer bestimmten Situation gut und hilfreich war oder ob sie eher hinderlich war. Eben siehe das Beispiel mit meinem Schwiegervater. Jetzt heute ist es sehr einfach zu sagen, hey, das war richtig gut. Damals war das nicht so ohne weiteres klar zu sagen. Und deswegen ist es einfach notwendig, dass wir auch irgendwie einen guten Weg finden, mit Skepsis umzugehen. Also ich stelle fest, da sind Leute in meinem Umfeld, die sind total begeistert von irgendwas. Und ich merke so innerlich, irgendwas überzeugt mich da nicht so ganz. Wie gehe ich jetzt gut damit um? Verpasse ich da vielleicht eine Chance, was ganz Tolles mit Jesus zu erleben? Oder ist es vielleicht wirklich gut und gesund zu sagen, seid gesegnet, aber ich möchte damit bitte nichts zu tun haben. Und gerade da finde ich diese Geschichte mit Nathanael unglaublich inspirierend. Die Geschichte geht dann weiter. Ich lese nochmal die Verse. Aus Nazareth entgegnete Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, komm mit und überzeuge dich selbst. Und dann heißt es dort, als Jesus Nathanael kommen sah. Also Nathanael hat sich auf den Weg gemacht. Und ich finde so das Spannende, dass Nathanael weder irgendwie alle Skepsis über Bord geworfen hat, da zumindest deutet nichts drauf hin, aber er hat auch nicht jetzt irgendwie bildlich gesprochen die Rollläden runtergelassen und hat gesagt, nee, komm, kenne ich alles, weiß ich alles, bleib mir weg, was soll ich da hingehen? Sondern er war bereit, trotz all seiner Skepsis, sich das Ganze einfach mal selber anzuschauen und dann gegebenenfalls seine Meinung zu ändern. Oder vielleicht auch nicht, wenn er feststellt, nö, dieser Jesus überzeugt mich nicht. Aber diese Bereitschaft hat Nathanael gehabt. Und dadurch hat er eine Begegnung mit Jesus, die sein ganzes Denken und damit auch sein Leben um 180 Grad dreht. Und er sagt, von was kommt aus Nazareth Gutes, kommt dann, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Und das ist so für mich der Knackpunkt an dem Ganzen, dieses Ausstrecken nach Jesus. Und wenn ich skeptisch bin bei irgendwas, dann ist es immer so mein Gebet, dass ich sage, Jesus, wenn das wirklich von dir ist, wenn du da drin steckst, dann begegne mir irgendwie in dem Ganzen. Dann berühre mein Herz, dann red mit mir, dann lass es mich irgendwie begreifen. Und dann will ich es auch erstmal nicht davon abhängig machen, ob sich das gut anfühlt oder was auch immer, sondern Jesus, ich strecke mich nach dir aus. Und die Offenheit dabei zu haben, hey, und wenn ich dann nicht das Gefühl habe, Jesus holt mich da irgendwie ab, dann muss ich ja auch meine Meinung nicht ändern. Aber ich habe mich wenigstens mal drauf eingelassen. Ja, und zu dem Stichwort, Jesus, berühre mein Herz. Ich finde es auch total spannend, wie Jesus an dieser Stelle reagiert auf Nathanael, als die beiden sich begegnen. Wir lesen ja hier, dass Jesus auf irgendeine übernatürliche Art und Weise Nathanael gekannt hat. Und ich vermute mal, Jesus wusste auch von der Skepsis von Nathanael, der wusste, dass der Nathanael sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass aus Nazareth irgendwas Gutes kommen kann. Aber Jesus belehrt den Nathanael an der Stelle nicht, er weist ihn nicht zurecht und sagt, ja, sag mal, was fällt denn dir eigentlich ein? Sondern im Gegenteil, das Erste, was von Jesus kommt, ist Wertschätzung und Anerkennung. Jesus sagt, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Und wohlgemerkt, Jesus lobt hier gar nicht so unbedingt die Skepsis von Nathanael, da äußert er sich gar nicht dazu, aber was er lobt, ist die Aufrichtigkeit. Du bist ehrlich, du hast mal offen gesagt, was du denkst. So kommt ein durch und durch aufrichtiger Mann. Und was wir immer wieder in den Evangelien sehen, ist, wie viel Wert Jesus eigentlich legt auf diese Ehrlichkeit Gott gegenüber. Das ist Jesus viel, viel wichtiger als irgendwelche frommen Lippenbekenntnisse, irgendwelche religiösen Rituale, was auch immer. Weil genau dafür ist doch Jesus ans Kreuz gegangen und gestorben, dass wir so zu Gott kommen können, wie wir sind, dass wir ehrlich sein können, dass wir nicht sonst was erfüllen müssen. Und ich glaube, wir dürfen das, können das gar nicht hoch genug einschätzen, wie wichtig Jesus diese Ehrlichkeit ist. Es gibt mal eine Situation, die wird in Matthäus 23 beschrieben, in der Jesus ja eigentlich die Pharisäer regelrecht zusammenscheißt. Man kann es echt nicht anders sagen, wenn du das Kapitel liest. Also die werden dermaßen zusammengefaltet an der Stelle und Jesus sagt dort zu ihnen, ihr Heuchler, ihr seid wie weißgetünchte Gräber mit einer sauberen, ordentlichen Außenseite, doch innen voller Gebeine und Schmutz. Das ist genau das, was sie sagt. Hey, vorne rum, da tut ihr sonst wie fromm und heilig und was weiß ich was. Aber im Inneren eures Glaubenslebens ist es alles tot und verrottet und hat eigentlich irgendwie nichts mit dem zu tun, was sich der Vater im Himmel wünscht. Und ich finde es immer total spannend, wenn ich so die Evangelien durchlese. Ja, es gibt an keiner Stelle, ist Jesus mit einem ehrlichen Sünder, mit einem ehrlichen Zweifler so hart ins Gericht gegangen, wie er mit Leuten ins Gericht geht, die heucheln, die irgendwas vorspielen, die unehrlich sind und die vor allem dann damit sozusagen auch noch geistlich andere geistlich ins Unglück reißen. Da ist Jesus ausgerastet wie sonst eigentlich bei nichts und vor allem nicht bei irgendwelchen Leuten, die mit ihren Sünden, mit ihren Zweifeln und mit den ganzen Sachen ehrlich zu Gott gekommen sind. Und was ich damit sagen will, ist, wenn ich einfach merke, da ist eine Situation, boah, da bin ich echt skeptisch und alle finden das toll und alle machen da irgendwie ganz tolle Erfahrungen, aber irgendwie, ich kann mich da nicht so richtig einklinken, dann kann ich damit zu Jesus gehen, ohne dass ich die Angst haben muss, dass er mich irgendwie zurechtweist, dass ich eine Strafpredigt kriege, dass Jesus sagt, was fällt dir ein? Jesus legt unheimlich viel Wert auf diese Ekligkeit, auf diese Ehrlichkeit. Und ich denke so, wenn wir uns die Frage stellen, das nur am Rande bemerkt, wie kann eine gute, gesunde Gemeindekultur aussehen, dann sind wir vielleicht auch gar nicht so schlecht beraten, uns zu fragen, welche Schlüsse wir daraus ziehen können. Aber wie gesagt, das nur am Rande bemerkt. Aufrichtigkeit ist Jesus enorm wichtig. Ihm gegenüber, unseren Mitmenschen gegenüber und letztlich auch uns selber gegenüber. Und damit komme ich zu meinem letzten Gedanken für heute. Stichwort Aufrichtigkeit uns selber gegenüber. Ich habe ja vorher gesagt, was mich an dem Nathanael so inspiriert, ist seine Bereitschaft, trotz seiner Skepsis einfach mal hinzugehen, mal Jesus kennenzulernen und dann zu sagen, naja, und dann kann ich ja immer noch entscheiden, ob ich damit was anfangen kann oder nicht. Und das klingt jetzt erstmal so simpel und ist es ja eigentlich auch. Also das ist jetzt der große Trick, das ist die tolle Inspiration oder was. Aber ich denke, trotz Skepsis irgendwo hinzugehen und sich das wirklich anzuschauen, das erfordert oft, dass wir echt auch mal die Komfortzone verlassen. Weil wenn ich skeptisch bin, also irgendwas stört mich halt daran, sonst wäre ich ja nicht skeptisch, und dann trotzdem hinzugehen, das ist was anderes, als zu sagen, hey, ich gehe irgendwo hin, wo ich von vornherein weiß, das wird total super und da habe ich einen Riesenabend. Und dann wirklich das nochmal neu zu beurteilen und dann auch sein ganzes Denken umkrempeln zu lassen, das erfordert oft auch, dass man ganz schön seinen Stolz überwinden muss. Gerade wenn man so wie Nathanael die Klappe so aufgerissen hat und gesagt hat, was soll aus Nazareth Gutes kommen? Also wenn die beiden wirklich befreundet waren, wie Männer so sind, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass der Philippus sich hinterher hingestellt hat, zu Nathanael und gesagt hat, habe ich dir doch gleich gesagt, hättest du ja gleich mitkommen können. Also manchmal ist so dieses Umdenken, dieses Neubeurteilen, kann uns da auch ganz schön unser eigener Stolz im Weg stehen. Vor allem, wenn wir uns da schon so richtig festgelegt haben, dass wir sagen, nö, das taugt doch alles nichts. Und das Problem dabei ist, dass es unserem menschlichen Naturell entspricht, dass wir herzlich wenig Bock haben, unsere Komfortzone zu verlassen, dass wir herzlich wenig Bock haben, unseren Stolz zu überwinden. Und es ist nun mal einfach leider so, wenn wir Menschen auf irgendwas keinen Bock haben, dann sind wir ziemlich effektiv drin, vermeintlich gute Gründe zu finden, warum unsere Skepsis auch wirklich berechtigt ist, warum das aber gerade wirklich nicht dran ist. Und da finde ich dann schon auch eine Bibelstelle, mit der ich das dann irgendwie mit ein paar Klimmzügen belegen kann und was auch immer. Also da sind wir Menschen echt gut drin. Und was ich mir einfach für mich selber wünsche und natürlich auch für uns als Gemeinde, dass diese leidige Wahrheit, dass wir Dinge immer wieder nicht deswegen ablehnen, weil wir gute Gründe haben, sondern wir lehnen irgendwas ab und suchen uns dann die vermeintlich guten Gründe dazu, warum wir das tun, dass diese leidige Wahrheit für mich und für unsere Gemeinde kein Hindernis ist, uns wirklich auch auf neue Dinge einzulassen, Wachstum zuzulassen und Jesus in einer Weise neu zu begegnen, die wirklich lebensverändernd ist. Das ist so meine Sehnsucht. Und ich merke so, dass für mich selber da zwei Fragen enorm hilfreich sind, um ja einfach auch aktiv damit umzugehen, so mit diesem Wunsch. Die erste Frage, die ich mir dort stelle, ist, was ist mein Nazareth? Also sprich, was sind so meine Hürden, meine Hindernisse, die es mir manchmal schwer machen, mich auf neue Dinge einzulassen, mich auf ungewohnte Dinge einzulassen und nicht im Sinne von, ich habe irgendwas lang nachgedacht und komme dann zum Ergebnis, nee, das finde ich komisch, sondern kennt ihr so die Situationen, wenn man irgendwie so fast schon so reflexartig denkt, oh nee, komm, bleib mir bloß weg, damit will ich mich eigentlich überhaupt gar nicht beschäftigen. Und das sind so die Dinge, um die es mir dort geht. Was ist mein Nazareth, das solche Reflexe in mir auslöst? Ja, gibt es zum Beispiel bestimmte Themen, wo ich vielleicht mal früher echt schlechte Erfahrungen gemacht habe und ich merke heute, sobald dieses Thema auch nur angesprochen wird, oh nee, damit will ich mich überhaupt gar nicht beschäftigen. Gibt es vielleicht bestimmte geistliche Stile oder Ausdrucksformen, die für mich einfach fremd, vielleicht sogar befremdlich sind, wo ich einfach sage, oh nee, danke, damit will ich nichts zu tun haben. Ich merke zum Beispiel bei mir selber, wie groß manchmal der Unterschied ist, ob mir irgendein Sprecher, der vorne was erzählt, so persönlich, menschlich, sympathisch ist oder ob er mir nicht sympathisch ist. Wenn mir irgendjemand total sympathisch ist, dann kann der mich ganz schön herausfordern theologisch und nehme ich ihn lang bereit zu sagen, so, ja Mensch, da muss ich echt mal drüber nachdenken und nachforschen und was weiß ich. Wenn der mir aus irgendwelchen Gründen unsympathisch ist, dann geht es mir sehr viel schneller so, dass ich sage, ja nee, komm, das habe ich eine andere Theologie, muss ich mich nicht damit beschäftigen. Und jetzt tue ich den Leuten sicher auch Unrecht damit und hey, Heiliger Geist, lass mich wachsen an dem Punkt, aber solange ich da noch nicht so geheiligt bin, dass ich sage, solche Dinge spielen für mich keine Rolle, ist es für mich einfach hilfreich, dass ich mich dessen bewusst mache, dass ich einfach sage, hey, manchmal tue ich mich schwer damit, gute Wahrheiten anzunehmen, einfach weil irgendwie die persönliche Chemie mit dem nicht stimmt, der mir diese Wahrheit weitergibt. Und das hilft mir dann einfach. Und so kann man das für alle möglichen Dinge durchspielen, ob das alte Verletzungen sind, ob das vielleicht irgendwelche Vorprägungen sind, wo uns vielleicht erzählt worden ist, also bestimmte Dinge, die gibt es einfach nicht und die dürfen nicht sein und die gehen nicht, obwohl das vielleicht gar keine biblische Grundlage hat oder was auch immer. Was ist mein Nazareth, wo ich bei sehr schnell reflexartig sage, was soll da schon Gutes drinstecken? Die zweite Frage, die mir sehr hilft, ist, was ist mein Feigenbaum? Also sprich, was sind solche Gelegenheiten, wo ich sage, da möchte ich mich ganz bewusst nach Jesus ausstrecken, auch wenn ich weiß, das ist erstmal vielleicht auch ein Stück weit herausfordernd, auch wenn ich weiß, das ist vielleicht auch ein Stück weit außerhalb meiner Komfortzone, weil die Wahrheit ist eben auch, außerhalb der Komfortzone ist eigentlich fast der einzige Bereich, wo Wachstum und Lebensveränderung passiert. Weil dort, wo du sozusagen schon ausreichend gewachsen bist, also in deiner Komfortzone, da brauchst du ja jetzt nichts Neues, da weißt du ja schon alles, da kennst du ja wirklich schon alles. Also wenn ich wachsen will, wenn ich Lebensveränderung will im guten Sinn, muss ich mich aus meiner Komfortzone rausbegeben. Und diese Frage, was ist mein Feigenbaum, ist eben genau die Frage, wo kann ich ganz aktiv solche Dinge suchen. Und da ist jetzt ganz vieles denkbar, was man da nennen kann. Das hat ja auch ganz viel zu tun mit den Bereichen, in denen man gern wachsen will oder wo man berufen ist zu wachsen. Ich möchte an der Stelle auch mit Blick auf die Uhr nur eine Sache ganz bewusst nennen und alles andere könnt ihr ja zum Beispiel auch mal im Hauskreis als Thema machen oder so, wo sind eure Feigenbäume. Aber eine Sache, die ich heute noch mal ganz bewusst nennen will, sozusagen der kleine Werbeblock, ist das Seminar mit Reinhard Rehberg, das wir hier im September in unseren Räumen haben werden. Das ist 27. bis 28. September und das ist für mich wirklich so eine Feigenbaumgeschichte. Reinhard ist jemand, bei dem ich finde, der führt mich schon ganz gut aus meiner Komfortzone. Also nicht, weil das alles ganz fürchterlich ist bei dem, sondern einfach deswegen, weil er einen schon auch theologisch ganz schön herausfordert. Aber ich finde, er macht es auf eine richtig gute Art und Weise. Also gut auch im Sinne von, ich merke, irgendwas springt da in mir an. Ich merke, der Reinhard, der hat was, wo ich sage, Mensch, da will ich hinwachsen. Der erlebt Dinge mit Jesus, wo ich sage, die würde ich echt auch gern erleben. Und er hat einfach eine sehr, sehr gute, reflektierte Art, wie er auch mit den herausfordernden theologischen Dingen, die er eben auch bringt, umgeht. Und insofern, also für mich ist es echt ein Feigenbaum und ich will euch einfach da auch sozusagen ein bisschen Appetit drauf machen, wenn ihr sagt, das könnte für mich was Interessantes sein. Wie gesagt, 27. und 28. September, das ist Freitag und Samstag, also das bedeutet so, der normale Arbeitnehmer wird wahrscheinlich da auch einen Tag Urlaub nehmen müssen dafür. Aber ich kann ganz ehrlich sagen, von meiner Seite aus, ich konnte jetzt irgendwie im Frühjahr schon mal so einen Workshop mit dem Reinhard mitmachen und es lohnt sich einfach wirklich echt. Ich habe da ganz viel auch für mich selber mitgenommen. Ich sage, es ist nicht nur so, weil ich sage, oh, pädagogische Absicht, ihr Gemeinde, euch tut es mal gut. Es ist echt richtig gut. Ja, wie gesagt, ein Feigenbaum, es sind ganz viele andere Dinge auch denkbar. Wichtig finde ich vor allem, dass man sich dort einfach bewusst auf den Weg macht und sich die Frage stellt, ja, wo lasse ich mich aus nichtigen Gründen dran hindern zu wachsen und wo sind Dinge, wo ich auch ganz bewusst das Wachstum suchen kann. Das finde ich ist eine gute Art, mit Skepsis umzugehen. Ja, ich würde das auch ganz gern in der Ministry-Zeit aufgreifen, die wir